Deutschlandfunk Doku.
Every corner of the streets, whether you're in Phnom Penh or even sometimes in the provinces, there's a bank and an MFI, sometimes even next to each other.
An jeder Straßenecke, ob in Phnom Penh oder sogar in der Provinz, gibt es Banken und Mikrofinanzinstitute, MFI. Mancherorts eines neben dem anderen.
How can a country that few people, 16 million, have so many banks and MFIs? Like, it's unbelievable.
Wie kann ein Land, in dem nur 16 Millionen Menschen leben, so viele Banken und MFIs haben?
Wenn wir 2 Tage in Verzug sind, bekommen wir Besuch von den Agenten der Mikrofinanzinstitute. Wenn wir kein Geld auftreiben können, sagen sie uns, dann müsst ihr eben bei anderen Instituten Geld leihen, bei Verwandten oder auch bei privaten Geldverleihern.
In der Schuldenfalle. Ruin durch Mikrokredite in Kambodscha. Ein Feature von Gerhard Klaas. Zum Schutz der Kreditnehmer und des lokalen Übersetzers werden in dieser Sendung Pseudonyme verwendet und genaue Ortsbezeichnungen vermieden.
Mit einer Geldanlage bei Oikocredit werden Sie Teil einer globalen Bewegung tausender gleichgesinnter Menschen und Organisationen, die ihr Geld für eine gerechtere Zukunft einsetzen.
So wirbt die internationale Kreditgenossenschaft Oikocredit, gegründet auf Initiative des Ökumenischen Rates der Kirchen, um Anleger in Deutschland. Fair investieren, das ist die Idee hinter Oikocredit und anderen ethischen Finanzorganisationen und Banken. Kunden sollen ihr Geld anlegen und Gutes bewirken.
We lend money to extremely poor people for income generating activities.
Wir verleihen Geld an extrem arme Menschen, damit sie sich ein Einkommen schaffen können. Kleinstkredite bis $100 mit Rückzahlung in wöchentlichen Raten. Wir verlangen keine Sicherheiten. Man braucht keine Anwälte dafür. Dennoch ist die Rückzahlungsquote sehr hoch. 98%. Die Mikrofinanzierung ist sehr wichtig, weil sie es den Menschen ermöglicht, selbst Initiative zu ergreifen, ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und sich aus der Armut zu befreien.
Der bengalische Wirtschaftswissenschaftler Mohammad Yunus bekam mit seiner Grameen Bank für diese Idee 2006 den Friedensnobelpreis. Doch schon damals war der Preis nicht unumstritten, weil, so die Kritik, die Schulden Menschen zum Teil noch tiefer in die Armut stürzen würden. Seitdem ist die Mikrofinanzindustrie in Ländern wie Indien und Bangladesch weiter in die Kritik geraten. Seit einigen Jahren warnen Menschenrechtsorganisationen wie FIAN oder Human Rights Watch nun vor den Folgen einer massenhaften Überschuldung in Kambodscha. Das südostasiatische Land gilt als die neue Goldgrube der Mikrofinanz. 12 Milliarden Euro an Krediten sind dort in Umlauf. Das entspricht etwa der Hälfte des Bruttosozialprodukts des kleinen Landes.
Die hohen Rückzahlungsquoten von durchschnittlich 98% zeigen eindrücklich, dass es den allermeisten KreditnehmerInnen gelingt, ihr unternehmerisches Potenzial zu entfalten. Richtig angewendet, kann Mikrofinanz Armut reduzieren und Menschen helfen, ihren Lebensstandard aus eigener Kraft zu verbessern.
So wirbt Invest in Visions um private Anleger in Deutschland. Zusammen mit Oikocredit gehört die Frankfurter Finanzgesellschaft zu den beiden größten der sogenannten ethischen Investoren. Beide haben derzeit jeweils mehr als 60 Millionen Dollar an Mikrofinanzinstitute in Kambodscha verliehen. Weitere sind die anthroposophische Triodos Bank, die Bochumer GLS Bank, die Bank des Bistums Essen und die Pax Bank, um nur einige zu nennen. Umsonst sind die Gelder nicht. Die kambodschanischen Mikrofinanzinstitute, kurz MFI, müssen dafür Zinsen zwischen 5% und 8% überweisen. Die MFI wiederum kassieren dann Zinssätze von 18% plus Gebühren von ihren Schuldnerinnen und Schuldnern in Kambodscha.
Wir verpflichten unsere Partner, zum Beispiel Fondsmanager, zur strengen Einhaltung unserer Responsible Finance Standards und halten deren Einhaltung stringent nach. Uns sind keine Menschenrechtsverletzungen im Rahmen unseres unmittelbaren Engagements bekannt,
schrieb mir die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, zu meiner Anfrage über ihre Investitionen in Kambodscha. Denn auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat über die KfW und die Deutsche Entwicklungsgesellschaft, DEG, mehrere hundert Millionen Dollar in den Sektor gesteckt, teils auch über Mikrofinanzfonds, die im Steuerparadies Luxemburg notiert sind. In diesen verschachtelten Strukturen ist längst nicht mehr von Armutsbekämpfung die Rede, sondern von, Zitat, finanzieller Inklusion. Überall auf der Welt hätten Menschen ein Recht auf Kredite und Bankkonten. Dafür setze man sich ein.
Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance.
Im Flugzeug nach Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas. Heute ist in keinem Land der Welt der Anteil verschuldeter Privathaushalte größer. Nirgends sind die Schulden gemessen am Durchschnittseinkommen höher als hier. 5.000 Dollar im Schnitt. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mich auf die Spuren der Mikrofinanz begebe. 2008 war ich zu Recherchen in Indien, 2010 in Bangladesch. Auch dort hatten sich in beiden Ländern viele Haushalte überschuldet. In Indien kam es sogar zu einer regelrechten Selbstmordwelle. Seitdem habe ich viele Papiere gelesen, die besseren Kundenschutz und verantwortlichere Kreditvergabe versprachen. Was wurde davon in Kambodscha umgesetzt?
We are not finance experts.
Wir sind keine Finanzexperten. Wir haben uns jedoch mit Landraub und Landverlust beschäftigt.
Mein erster Weg führt mich zu Nali Piloj, die ich im Zentralbüro von Likado in Phnom Penh treffe. Likado steht auf Französisch für Kambodschanische Liga zur Förderung und Verteidigung der Menschenrechte. Nali Piloj ist ihre Sprecherin. Gegründet wurde Likado 1992 von Nalis Mutter Kek Galabru, eine Frau, die sich international großes Renommee erworben hat als Vermittlerin des Friedensprozesses und als Verfechterin von Frauenrechten in Kambodscha. Die Menschenrechtsorganisation wird unter anderem aus Mitteln der Europäischen Union und mehreren EU-Mitgliedsländern finanziert und hat bereits 4 kritische Berichte zu Mikrokrediten veröffentlicht. Das Thema, schildert Nali Piloj mir, ist ihrer Organisation sozusagen in den Schoß gefallen.
We see people, we travel, we go to villages and so on.
Wir treffen die Menschen. Wir sind viel in den Dörfern unterwegs. Wir kennen die Situation. Die normalen Leute in Kambodscha werden nicht nur von einem, sondern gleich von mehreren MFI-Krediten erdrosselt.
King Tongi sieht in den Mikrokrediten dagegen einen Motor des Fortschritts. Er ist Sprecher der Cambodia Microfinance Association, dem Verband der Mikrofinanzinstitute in Kambodscha.
Non-performing loan, it's around 1% during the normal period.
Der Anteil der Kredite, die nicht zurückgezahlt werden, liegt normalerweise bei etwa 1%.
But during the COVID, it's jumped to.
Während der COVID-Pandemie waren es 2,5%. Im Vergleich zu anderen Ländern in der Welt ist das sehr gering.
Das Mikrofinanzwesen in Kambodscha floriert. Am nächsten Tag plant der 38-Jährige seine erste Reise nach Europa zu einem 2-wöchigen Seminar über finanzielle Inklusion nach Luxemburg. Viele MFI seien früher einmal NGOs gewesen, entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisationen, erzählt er mir.
Die deutsche Regierung, etwa über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, hat bedeutend zu Wirtschaftswachstum und Lebensunterhalt in Kambodscha beigetragen. Nicht nur die KfW, auch die Weltbanktochter IFC und Investoren wie Oikocredit. Sie haben Pionierarbeit im Mikrofinanzsektor in Kambodscha geleistet und einen sehr positiven Einfluss ausgeübt.
Ich will mir selber ein Bild machen, fahre raus aus Phnom Penh zusammen mit einem Übersetzer. Er will Jay Sock genannt werden.
Unsere erste Station ist eine Ziegelfabrik, ein weitläufiges, staubiges Gelände. Vor einigen Jahren ist die Branche in die Schlagzeilen gekommen, nachdem Menschenrechtsorganisationen in vielen Fabriken sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse aufgedeckt hatten. Ganze Familien, darunter minderjährige Kinder, sollen dort ihre Schulden abarbeiten. In zwei Fabriken erhalten wir keine Erlaubnis, das Gelände zu betreten. Erst in der dritten gestattet uns der Manager den Zutritt. Viele Inhaber sind misstrauisch geworden gegenüber der Öffentlichkeit.
You want to ask him if also are there also young people who are working here or is it mainly older people or even some children?
Knapp 60 Beschäftigte zählt die Ziegelfabrik, Männer und Frauen. Einige Kleinkinder laufen zwischen den Transportbändern herum. Alle wohnen in Hütten mit Blechdächern, die direkt an die Produktionsstätten angrenzen. Für Wohnen, Strom und Wasser müssen sie nichts bezahlen, erklärt uns der Manager und versichert, niemand, der hier arbeite, sei unter 20 Jahre alt. Viele hätten jedoch Kredite bei MFI aufgenommen und würden sie hier abarbeiten. In einem Takt von weniger als einer Minute kommen die mindestens 2 Kilo schweren, nassen Rohlinge auf dem Fließband an. Eine Drehung nach rechts, den Rohling greifen, dann Drehung nach links und absetzen. Vor allem Frauen verladen sie auf Karren, die dann von Männern in die Brennöfen geschoben werden.
Ich mache diese Arbeit seit 7 Jahren. Ich wohne hier zusammen mit meinen 5 Kindern, die auch alle hier arbeiten. Mein ältester Sohn ist 28 Jahre alt, mein jüngster 17. Er hat 2020 die Schule abgebrochen. Ich habe mir vor einem Jahr Geld von der MFI Vision Fund ausgeliehen, um einen Lastwagen zu kaufen. Ich zahle nun zurück. Aber manchmal, wenn nicht genug Arbeit da ist, wird es schwierig.
Priya Kin kam mit ihrer Familie aus ihrem Heimatdorf hierher in die Fabrik, weil sie bereits verschuldet war und keine anderen Einkommensmöglichkeiten mehr sah. Bis zu 150 Dollar bekommt Priya Kin im Monat. Auf etwa 800 Dollar kommt die ganze Familie. Gearbeitet wird 7 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Hat die Fabrik Auftragslöcher, gibt es weniger Geld. Mit dem Kauf des Lastwagens wollten die Söhne nach Feierabend noch etwas hinzuverdienen. Wenn sie damit Ziegelsteine an Kunden ausliefern, erhalten sie 70 Dollar pro Fuhre. Doch der Laster hat den Schuldenberg weiter erhöht. 300 Dollar müssen sie als monatliche Rate nur für den Wagen bezahlen. Im Gespräch mit der 51-Jährigen bemerken wir, dass sie kaum noch Schneidezähne hat. Außerdem ist ihr Gesicht überzogen von einem roten Ausschlag. Sie klagt auch über Rückenschmerzen. Doch die Kosten für einen Arzt kann sie nicht aufbringen. Noch 6 weitere Jahre läuft der Kredit. Mindestens. Priya Kins Söhne verladen die gebrannten Steine auf die Ladefläche. Ihre große Sorge: Es gibt einen Unfall und der Laster geht kaputt. Oder es ist nicht mehr genug Arbeit da und der Lohn wird gekürzt. Oder jemand von ihnen wird langfristig krank. Dann wird es schwierig, die monatlichen Raten für den Laster zu stemmen. Zusätzlich würden Strafzinsen fällig. Verbraucher- und Kundenschutz, etwa einen Mindestbehalt, auf den der Gläubiger keinen Zugriff hat, gibt es nicht in Kambodscha.
Die Mikrofinanzierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Ankurbelung des Wirtschaftswachstums und der Verringerung der Armut in Kambodscha, indem sie den Menschen Zugang zu dem benötigten Kapital verschafft, damit sie ihr kleines Unternehmen gründen, einen Landwirtschaftsbetrieb aufbauen oder ihr Geschäft erweitern können.
In der Welt des King Tongi, des Sprechers der Cambodian Microfinance Association, erscheinen Mikrokredite als Wundermittel. Dabei sollten allein die Zinssätze, zurzeit sind es 18% im Jahr, skeptisch machen. Die MFI können außerdem Gebühren von 8% aufschlagen, etwa für Vermittlung und Beratung. Ich frage ihn, ob es stimmt, dass wirklich jeder Kredit mit einem Landtitel abgesichert wird.
Meistens mit Landtiteln, natürlich. Das ist ein Mittel, um die Rückzahlung durch den Kunden abzusichern.
Wir haben bereits jahrelang zum Thema Landraub gearbeitet.
garment workers, farmers, environmentalists, all kinds of people.
Mit Arbeiterinnen aus der Bekleidungsindustrie, Bauern, Umweltschützern, allen möglichen Leuten.
Nali Piloch, die Sprecherin der Menschenrechtsorganisation Likado.
They were all talking about not just, you know, getting there.
Sie sprachen nicht nur darüber, dass ihnen Soldaten ihr Land weggenommen hatten, dass sie für weniger als den Mindestlohn arbeiteten oder sonstige Schikanen. Sie sprachen über all diese Dinge im Zusammenhang mit Mikrofinanzinstituten. Wir mussten nicht lange danach suchen. Wir sind überall darauf gestoßen.
It was something where we didn't have to look, you know, very far. It was everywhere.
Mit einem Geländewagen fahren wir von Phnom Penh in Dörfer nahe der vietnamesischen Grenze. Unser Weg führt uns durch die Distrikthauptstadt mit ihren knapp 20.000 Einwohnern. Schon von Weitem sehen wir die mehrstöckigen Beton- und Glasbauten der Banken und MFI. In großen Buchstaben prangen ihre Namen auf den Fassaden. LOLC, Prasak, Akleda, Hatta. Deutlich überragen sie die sonst üblichen zweistöckigen Holzhäuser in traditioneller Bauweise. Außerhalb der Kleinstadt endet die asphaltierte Straße. Über holprige Pisten fahren wir an Feldern vorbei, auf denen Cashewnüsse, Gummibäume, Pfeffer und das Wurzelgemüse Cassava angebaut wird. Wir kommen in ein kleines Dorf mit einigen hundert Einwohnern. Viele sind Kleinbauern, die nur wenige Hektar Land besitzen. Sie leben von dem, was sie anbauen. Der Bauer, mit dem wir verabredet sind, arbeitet noch auf dem Feld. Also spazieren wir über die Dorfstraße, vorbei an einem Werbeschild der christlichen MFI Vision Fund. Vision Fund ist international tätig, mit Hauptsitz in den USA. Ihren kambodschanischen Zweig hat Vision Fund längst an eine kommerzielle Bank aus Südkorea verkauft. Vor einem der traditionellen Holzhäuser treffen wir auf eine Gruppe, zwei Schwestern mit ihren Kindern. Die beiden erwachsenen Frauen sortieren die Cassava-Wurzeln, ein älteres Mädchen stutzt sie auf die richtige Länge. Sie sollen am nächsten Morgen in den Ackerboden gesteckt werden und dann neue Pflanzen austreiben auf 2 Hektar Land, die ihnen gehören. Die Wurzel, die in anderen Ländern Maniok heißt, können sie für 10 Cent das Kilo verkaufen. Sie haben zuvor den Acker mit einem Traktor pflügen und den Boden auflockern lassen. Allein das hat den Familienbetrieb $50 gekostet, finanziert über einen Kredit.
Wir brauchen viel Geld für den Anbau. Wenn wir noch zusätzliches Geld bekommen, wollen wir uns Dünger kaufen, damit die Pflanzen schneller wachsen. Aber wir haben schon Kredite bei der Akleda Bank und bei Prasak Microfinance.
Vor allem außerhalb der Erntezeit haben sie oft Schwierigkeiten mit der Ratenzahlung.
Wenn wir 2 Tage in Verzug sind, bekommen wir Besuch von den Agenten der MFI. Wenn wir kein Geld auftreiben können, sagen sie uns, dann müsst ihr eben bei anderen MFI Geld leihen, bei Verwandten oder auch bei privaten Geldverleihern.
Haben Akleda und Prasak nach Landtiteln als Sicherheit verlangt? Wie alle anderen Dorfbewohner, die einen Kredit aufgenommen haben, mussten sie sich ihren Landtitel vom Dorfvorsteher bescheinigen lassen.
Bei uns im Dorf gibt es Leute, denen blieb nichts anderes übrig, als ihr Land zu verkaufen. Sie konnten bei niemandem mehr Geld leihen. Auch wir haben Angst, dass wir irgendwann nicht mehr weiter wissen und unser Ackerland verkaufen müssen.
What if a farmer didn't have land to farm? I mean, the obvious answer is that.
Was passiert, wenn ein Landwirt kein Land mehr zum Bewirtschaften hat? Die Antwort ist offensichtlich. Er wird dann noch tiefer in die Armut fallen.
Resümiert Nali Piloch, Sprecherin der Menschenrechtsorganisation Likado. Es gibt keine zentrale Erfassung von Landverkäufen in Kambodscha. Aber Hochrechnungen auf Grundlage einer repräsentativen Umfrage der Universität Duisburg-Essen kommen auf 167.000 schuldengetriebene Landverkäufe in den letzten 5 Jahren. Die Folgen können dramatisch sein.
And when that happens, There are consequences, not just, you know, there's no money, but
die Einkünfte fallen weg. Die Kinder werden von der Schule genommen. Es kommt zu gefährlicher Migration und Menschenhandel.
And I'm sure in even in Germany, even in any country you.
Ich bin mir sicher, selbst in Deutschland, in jedem anderen Land, in dem man sich Geld von der Bank leiht, muss man Sicherheiten vorweisen können, einschließlich eines Grundstücks.
Keng Tongyi, Sprecher der Cambodian Microfinance Association, kann darin kein Problem entdecken.
Well, CMA has done our internal study.
Wir haben eine interne Studie durchgeführt. Unter mehr als 1000 Kunden, die wir zufällig ausgewählt hatten, waren nur 3 oder 4, die ihr Land verkauft haben. Und das hatte nichts damit zu tun, dass sie nicht in der Lage gewesen wären, ihre Darlehen zurückzuzahlen.
Aus den Lautsprechern der Schule ertönt ein Spendenaufruf für das Erntefest. Die meisten Familien im Dorf spenden. Das Geld, das übrig bleibt, bekommt die buddhistische Pagode. Mo Tseng, den wir in seinem einfachen Holzhaus besuchen, wird nichts spenden. Er kann es sich schlicht nicht leisten. Insgesamt 8 Personen leben hier, erzählt uns Mo Tseng. Er selbst, seine Frau, seine Mutter und 5 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren. Zusammen mit ihm und seiner Frau nehmen wir Platz auf einem hölzernen Bettgestell. 4 der 5 Kinder sitzen auf Plastikstühlen daneben.
2014 habe ich mir $3,000 von der Tapana-Bank ausgeliehen. Das Geld habe ich vor allem in meinen Acker investiert, um dort Cassava anzubauen. Aber nach der Ernte war der Preis im Keller. Mehr als 4 Cent für das Kilo gab es nicht. Damit konnte ich keinen Gewinn machen. 2018 habe ich dann $5,000 bei der Amrad Microfinance aufgenommen, um den Kredit bei Tapana zurückzubezahlen. Die wussten, dass ich den anderen Kredit damit abbezahlen wollte. Dafür haben die Agenten der MFI Amrad sogar eine Extragebühr kassiert. Aber danach haben die Äcker immer noch nicht genug Geld abgeworfen, um die Kreditraten bei Amrad zahlen zu können. Schließlich musste ich meinen ersten Acker verkaufen.
Das war 2020. Für einen halben Hektar Land hat er $2,000 bekommen. Damit konnte er aber nur einen Teil der Schulden bei Amrad abbezahlen. 2022 nahm er also einen weiteren Kredit bei Funon Microfinance auf. $7,000. Aber die monatlich $200 Ratenzahlungen konnte er nicht stemmen. Der Schuldenberg wuchs immer weiter. Zusammen mit Chase Sock, der für uns übersetzt, rekapitulieren wir seine Schuldenodyssee.
Dann musste ich mein zweites Stück Land verkaufen. 1,2 Hektar für $6,500. Vorher waren mehrere Agenten von Funan Microfinance in mein Haus gekommen, hatten gedroht, die Landtitel einzuklagen, die ich als Sicherheit hinterlegt hatte. Das war mein Hausgrundstück und ein weiteres 2 Hektar großes Stück Land. Jetzt habe ich zwar keine Schulden mehr bei den MFI, aber schon 2 meiner Äcker verloren. Und auch noch $2,000 Schulden bei einem privaten Geldverleiher.
Und seine Odyssee geht weiter, erzählt uns Mo Tseng.
Ich habe dem Geldverleiher versprochen, den Kreditbetrag innerhalb eines Jahres zurückzuzahlen. Monatlich hat er zunächst nur die $60 Zinsen verlangt. Aber auch ihm musste ich mein Land als Sicherheit hinterlegen. Bald läuft die Frist für die Tilgung aus. Wenn meine Felder jetzt immer noch nicht genug Gewinn abwerfen, plane ich wieder einen Mikrokredit bei einer MFI aufzunehmen, um den privaten Geldverleiher auszuzahlen. Wenn ich manchmal auch noch als Tagelöhner arbeite, verdiene ich insgesamt $140 bis $150 im Monat. Davon muss ich den Schulbesuch meiner Kinder bezahlen und sämtliche Haushaltsausgaben. Dann noch die Zinsen. Das reicht hinten und vorne nicht. Deshalb habe ich entschieden, dass meine älteste Tochter arbeiten soll. Sie ist 12 Jahre alt und war bis zur 7. Klasse in der Schule. Für ihre Arbeit als Hausmädchen in Phnom Penh bekommen wir $150 jeden Monat. Vor 3 Monaten ist sie dorthin gegangen. Seitdem haben wir sie nicht mehr gesehen. Wir telefonieren jeden Tag mit ihr. Wenn die Hausbesitzer nicht mit ihr zufrieden sind, schreien sie sie an. Ich würde sie so gerne wieder zurückholen. Aber ich habe ja auch die Verantwortung gegenüber dem Rest der Familie und muss auch noch Geld bezahlen für die Behandlung meiner kranken Mutter. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir das schaffen können.
Unser Gespräch wird plötzlich unterbrochen. Ein Mann mit nacktem, tätowierten Oberkörper kommt auf den Hof. Es ist der Dorfvorsteher, der ungefragt auf das Privatgelände gekommen ist. Er will wissen, wer wir sind. Sein Handy klingelt. Sein Vorgesetzter, der Bezirksvorsteher, will ihn sprechen. Anschließend wühlt er in den Kreditverträgen, die uns Motseng gezeigt und auf dem Bettgestell abgelegt hatte. Und er fotografiert uns ungefragt mit seiner Handykamera. Die Familie wirkt eingeschüchtert. Dann geht er, kommentarlos. Bye, bye.
Am I right that the people felt a little bit threatened when he arrived?
Yeah, I think this is kind of threat also.
So is the village chief close to the microfinance institutions? Also,
ohne seine Unterschrift können wir keinen Kredit bekommen. Wir müssen uns gut mit ihm stellen.
Every year, a CO is provided with a target of loan disbursement.
Jahr für Jahr wird jedem Mitarbeiter ein Ziel für die Vergabe von Krediten vorgegeben.
They will be provided with some bonus.
Und wenn er dieses Kreditziel erreicht, erhält er eine Prämie.
Keng Tonggi, Sprecher der Cambodian Microfinance Association.
If they underperform, maybe they get some bonus deduction.
Wenn sie zu wenig Kredite verkaufen, wird ihnen vielleicht ein Teil der Prämie abgezogen. Oder sie bekommen gar keine Prämie. Sogar Gehaltskürzungen sind möglich. Aber das hängt von den einzelnen MFI ab. Wer die Zielvorgaben übererfüllt, hat Chancen auf eine Beförderung. Aber alle Kreditsachbearbeiter müssen sich an die Regeln und Vorschriften halten. Das bedeutet, dass sie nicht einfach einen Kredit vergeben können, ohne die Fähigkeit des Kunden zur Rückzahlung zu prüfen.
Das Prämiensystem sei Teil des Problems, kritisiert dagegen Nali Piloge von Likado.
Er wird auf Provisionsbasis bezahlt. Er will mehr Umsatz machen, also mehr und mehr Kredite vergeben. Und dann fangen die Kreativen an, sich mit privaten Geldverleihern und Krediteien zusammenzutun. Die wirklich Kreativen unter ihnen werden dann nachts selbst zu Kredithaien.
You know, because they know exactly who needs to repay the MFI loans in the daytime.
Denn sie wissen genau, wer am nächsten Tag die MFI-Kredite zurückzahlen muss.
Es ist spät geworden. Wir brechen auf, doch unsere Rückreise in die Hauptstadt endet jäh. Nach 500 Metern stoppt uns ein Dorfpolizist, der von 2 weiteren Personen begleitet wird.
He asked.
Wir werden aufgefordert, für unsere Anwesenheit eine Genehmigung der lokalen Behörden vorzulegen. Aber die haben wir nicht. Sie war bisher bei Recherchen in Kambodscha auch nicht erforderlich. Wir sollen warten.
Ich denke, sie haben die Polizei angerufen. Und ich denke, wir können die
Nach etwa 15 Minuten kommen zwei weitere Fahrzeuge an, ein SUV mit dem Bezirksvorsteher und dem Dorfvorsteher sowie ein Pickup mit mehreren Militärpolizisten auf der Ladefläche. Ich versuche hastig, die deutsche Botschaft zu erreichen, doch niemand geht ans Telefon. Wenigstens erreichen wir das Zentralbüro der Menschenrechtsorganisation Likado in Phnom Penh.
Okay, the recommendation from the office saying that you should keep all record away.
Die Empfehlung vom Büro, Sie sollten alle Aufzeichnungen verstecken, alles, was Sie aufgenommen haben. Wenn die Polizisten fragen, sollten wir sagen, wir recherchieren nur zur wirtschaftlichen Situation auf dem Land. Mikrofinanzen sind ein sensibles Thema.
Wir werden ins Polizeirevier des Distrikts gebracht. Mein Equipment wird zum Glück nicht beschlagnahmt. Verdeckt lasse ich auf der Bezirkswache mein zweites Aufnahmegerät mitlaufen. Die Polizisten verlangen, dass wir mit dem Fingerabdruck unserer Daumen einer Erklärung zustimmen, in der von, Zitat, Aktivismus die Rede ist. Wir weigern uns, denn wir befürchten, dass diese Formulierung uns und unsere Gesprächspartner in Schwierigkeiten bringen könnte. Die Situation zieht sich in die Länge. Doch als der Bezirksvorsteher gegen Mitternacht droht, uns noch länger dort zu behalten, sollten wir unseren Fingerabdruck verweigern, willigen wir schließlich ein und können nach Phnom Penh zurückfahren. Am nächsten Tag erfahre ich, dass infolge solcher mit dem Fingerabdruck unterzeichneter Erklärungen tatsächlich schon kambodschanische Journalisten und Menschenrechtsaktivisten wegen politischer Aktivitäten hinter Gittern gelandet sind. Wir erkundigen uns besorgt nach den Dorfbewohnern, die wir interviewt haben. Doch sie wurden zum Glück nicht behelligt, auch bis zur Produktion dieser Sendung nicht.
In Cambodia, the level of fear is much higher, I think, than some countries.
In Kambodscha ist der Grad der Angst viel höher als in anderen Ländern. Es braucht nicht viel, um Angst, Scham und Peinlichkeit hervorzurufen. It's
quite high already, you know. And I'm Cambodian.
Ich bin Kambodschanerin, auch mein Vater und meine Mutter. Aber ich hatte das Glück, im Ausland zu leben und ins Ausland zu reisen. Und ich wurde wegen meiner Arbeit mit schwerwiegenden strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert. Ich wurde vor dem Gericht in Phnom Penh angeklagt. Meine Fälle wurden vor dem obersten Gerichtshof verhandelt. All dem ausgesetzt zu sein, ist traumatisch und beängstigend.
I cannot imagine, you know, being a villager, a farmer.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, als Dorfbewohnerin, als Bäuerin von 6, 7 Leuten aufgesucht zu werden, die meine Familie bedrohen, meinen Charakter in Frage stellen, mich beschämen und so weiter. Das muss noch beängstigender sein.
It must be so scary.
You are about to enter the Economic and Monetary Museum of Cambodia. Its Cambodian acronym is pronounced Sosuro.
Sie betreten gerade das Wirtschafts- und Währungsmuseum von Kambodscha, Sosuro Museum genannt. Das Museum, das 2012 auf Wunsch des Premierministers ins Leben gerufen wurde, soll einen neuartigen Überblick über die oft wenig bekannte Geschichte des Landes bieten, mithilfe des Geldes, das es produziert, verwendet und verwaltet hat.
Im Herzen von Phnom Penh besuche ich das Sosuro Museum, untergebracht in einem Verwaltungsgebäude der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Imperiale, weitläufige Architektur, ein großer Garten, Klimaanlage. Renoviert für viele Millionen Dollar.
Cambodia has a specific relationship to money in the sense that the monetary history of the country is quite peculiar.
Kambodscha hat eine besondere Beziehung zum Geld und diesbezüglich eine recht eigenwillige Geschichte,
erklärt mir Blaise Kilian, der Vizedirektor des Museums.
There have been times when there was absolutely no currency in Cambodia.
Ich erfahre, dass es in der Geschichte Kambodschas tatsächlich zweimal Zeiten ohne jedes Geld gab. Die erste Phase ist bis heute der Bezugspunkt für den Nationalstolz, das Königreich der Angkor. Die zweite Phase gehört zum finstersten Kapitel der Landesgeschichte. die kurze Herrschaft der Roten Khmer von 1975 bis 1979. Die Roten Khmer sprengten die Zentralbank Kambodschas kurzerhand in die Luft. Mehr als 1,5 Millionen Menschen, ein Viertel der damaligen Bevölkerung, hat die 4 Jahre Terrorherrschaft nicht überlebt. Im Museum sehe ich einen Videoclip, der die Abschaffung des Geldes mit der Grausamkeit der Roten Khmer in Verbindung bringt.
Die Abschaffung aller Arten von Geld war eine einzigartige Entscheidung. Keine Revolution hatte dies je zuvor gewagt. Die Roten Khmer dachten, dass sie damit die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitigen würden. Es war, als würde man Fieber vermeiden, indem man das Thermometer zerbricht. Das Geld abzuschaffen führte zur Unterdrückung der Freiheit und der alten sozialen Werte. Ohne Währung wurde die Preis- und Werteskala zerstört. Nichts mehr hatte einen Wert, ob Ware oder Mensch.
Heute wird im Sosoro-Museum, gesponsert von der Zentralbank Kambodschas, Geld in den Rang eines sozialen Grundrechts erhoben. Niemand verkörpert den Wandel vom brutalen Ultramaoismus hin zu einem korrupten und entfesselten Kapitalismus besser als Hun Sen, seit 1985 Premierminister Kambodschas.
Wenn ihr jemandem Geld schuldet, solltet ihr euch beeilen, Geld zu finden, um es zurückzuzahlen. Sonst wird euer Land verkauft. Dann werdet ihr über Ungerechtigkeit klagen. Aber was ist denn mit dem Kredit, den ihr bei jemandem aufgenommen habt? Darüber müssen wir klar sprechen.
Hun Sen bei einem öffentlichen Auftritt im Oktober 2022. Unter den Roten Khmer war er zunächst Bataillonskommandeur, bevor er sich 1977 den gegnerischen Befreiungstruppen anschloss. Heute gehören er und seine Verwandten zu den reichsten Familien in Kambodscha. Ihr Vermögen wird auf etwa 1 Milliarde US-Dollar geschätzt.
The report from the Human Rights Organization, they are written in a way that does not reflect the reality.
Keng Tonggi von der Cambodian Microfinance Association ist nicht einverstanden mit der Kritik der Menschenrechtsorganisationen an den Mikrofinanzinstituten. Wir
haben festgestellt, dass Teile der Berichte nicht wahr sind. Zum Beispiel wird behauptet, die Mikrofinanzierung habe Migration verursacht. Und dann haben wir feststellen müssen, dass einige der Leute, die sie befragt haben, nicht Geld von MFIs, sondern von privaten Kreditgebern oder Kredithaien geliehen haben. Das ist unfair.
Andere Studien bestätigen jedoch die Kritik von Nikado. Im IOM-Report, dem alljährlichen Migrationsbericht der Vereinten Nationen, heißt es:
In Kambodscha, wo sich die Mikrokredite am schnellsten ausbreiten, stehen sie in direktem Zusammenhang mit der zunehmenden Notmigration aufgrund von Überschuldung.
Alle 4 kritischen Berichte der Menschenrechtsorganisation Nikado über die Praxis der Mikrofinanzinstitute, die seit 2019 erschienen sind, hat die Presse, regierungsunabhängige Medien gibt es in Kambodscha kaum noch, als falsch und fragwürdig diffamiert. Auch in der Bekleidungsindustrie der Hauptstadt Phnom Penh verdingen sich viele Menschen aus den ländlichen Regionen Kambodschas, vor allem junge Frauen, um die Schulden ihrer Herkunftsfamilie abzutragen. Im Januar 2023 veröffentlichte der Rapper Ki Sukun seinen neuen Song, der hier zu hören ist, als Video in sozialen Netzwerken. Die Bilder zeigen prügelnde Polizisten und verwundete und blutende Protestierende. Der Song handelt vom großen Streik im Januar 2014 auf dem Weng Shreng Boulevard, wo viele der Textilfabriken ansässig sind. Es ging um die Erhöhung des Mindestlohns. Die Regierung schlug den Streik brutal nieder. 4 Tote und 38 Schwerverletzte waren die Folge. 25 von ihnen erlitten Schusswunden. Warum ist bis heute keiner der Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden, wird im Song gefragt. Die Menschenrechtsorganisation Nikado musste das Video von ihrer Facebook-Seite entfernen, nachdem das Kulturministerium allen mit Strafen drohte, die es verbreiteten.
Oh, the security guard over there.
Heute ist dem Wengshreng-Boulevard davon nichts mehr anzusehen. Die meisten Fabriken sind von hohen Mauern umgeben, gekrönt mit NATO-Draht, die Tore bewacht von Sicherheitspersonal. Eine Fabrik reiht sich an die andere, kilometerweit. Die Wohnblocks der Arbeiterinnen befinden sich in unmittelbarer Nähe. Viele teilen sich ein einziges Zimmer. Läden sind im Erdgeschoss, Apotheken, Friseure und kleine Lebensmittelgeschäfte. Am Rande des Industriegebiets können wir das Firmengelände einer Fabrik betreten und treffen dort Yengs Remum, die 2014 mitgestreikt hat. Die aktive Gewerkschafterin ist 38 Jahre alt, lebt mit ihren beiden jugendlichen Söhnen und ihrem seit der Pandemie arbeitslosen und kranken Mann in einem einzigen Zimmer eines der Wohnblocks.
Vor der Covid-Pandemie habe ich meinen ersten Kredit bei Prasak Microfinance aufgenommen. Davon haben wir uns unter anderem ein Motorrad gekauft. Aber das mussten wir dann wieder verkaufen, weil wir die Raten nicht bezahlen konnten.
$3,000 war die Kreditsumme, die Laufzeit sollte eigentlich 2 Jahre betragen, erzählt uns Jöngs Remum. Sie kommt aus der Provinz Kampot und hatte für den Kredit das Grundstück ihrer Eltern als Sicherheit hinterlegt. Ihre große Angst, dass ihr Elternhaus verkauft werden muss, wenn sie die Raten nicht bezahlen kann.
Wir haben dann ein Reisfeld verkauft und dafür knapp $1,000 bekommen. Außerdem habe ich noch $1,000 von einem privaten Geldverleiher geliehen.
Damit war dann zwar der Kredit bei der MFI Prasak abbezahlt und die Gefahr zunächst gebannt, das Elternhaus verkaufen zu müssen. Aber für den Kredit beim privaten Geldverleiher muss sie 200 Euro Zinsen monatlich bezahlen, so lange, bis sie den Betrag tilgt. Anders als bei Prasak musste sie dafür jedoch keine Sicherheit hinterlegen.
Die normale Arbeitszeit in der Fabrik dauert 8 Stunden. Ich stehe an einem Tisch, schneide Stoffe zurecht und nähe Etiketten an. Im Moment arbeite ich jeden Tag noch 2 Stunden zusätzlich. So komme ich dann auf $240 im Monat.
200 interest on a monthly basis? $200 Zinsen im Monat?
Yeah, that's right.
200. So you're left with $40 a month for the whole family. Es bleiben also $40 für die ganze Familie?
Ja, so ist es. Es bleiben nur $40. Ich muss weitere Kredite aufnehmen.
And still have to take loan.
From whom? Von wem?
Für Essen, Reis und Milch. Es ist wirklich schwierig.
So, do you have to starve sometime or to spare for food? So, how many times a day you are able to eat, you and your children and your husband?
Als ich Jöngs Remum frage, ob sie manchmal am Essen sparen muss und wie oft sie, ihre beiden Söhne und ihr Mann Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen können, kann sie nicht antworten. Die gestandene Gewerkschafterin, die mehr als die Hälfte der 850 Beschäftigten in ihrer Fabrik als Mitglieder für ihre Gewerkschaft gewonnen und Streiks organisiert hat, kämpft mit den Tränen.
Ja. I think they get into the emotion.
Es ist Schichtende. Wir stehen mit Jöngs Remum am Werkstor. Okay. Viele grüßen die Gewerkschafterin im Vorbeigehen. Sie und ihre Kolleginnen sprechen oft über die Last der Schulden. Aber ihre Gewerkschaft wird dagegen nicht öffentlich vorgehen, erzählt sie mir. Denn seit 2014 hat sich die Situation weiter verschlechtert. Streiks und andere Öffentlichkeitskampagnen sind faktisch verboten. Wer sich besonders exponiert, kommt in Haft oder wird bedroht. Kritische Medien gibt es kaum noch. Und die meisten prominenten Mitglieder der Oppositionsparteien sind entweder im Exil, in Haft, unter Hausarrest oder ermordet. Warum ist ausgerechnet das kleine Kambodscha zur neuen Goldgrube der Mikrofinanz geworden, frage ich mich beim Rückflug. In der Finanzwelt gilt es als Vorzeigestaat, nicht nur wegen des Dollars als faktischer Währung. Geringe Staatsverschuldung und ein bemerkenswertes Wirtschaftswachstum sind für Anleger die Parameter des Erfolgs. Vielleicht spielt aber auch eine Rolle, dass es in Kambodscha als ehrenrührig gilt, Schulden nicht zurückzuzahlen. Auch das trägt zu der hohen Rückzahlungsquote bei. In Deutschland konfrontiere ich die beiden großen ethischen Investoren Oikocredit und Invest in Visions mit meinen Recherchen. Letztere kritisieren zwar die aggressive Kreditvergabe einiger Institute. Die MFI, mit denen sie zusammenarbeiten würden, seien jedoch nicht betroffen. In ihrer Mail heißt es:
Die drei Institute wurden zu ihren Maßnahmen im Bereich des Kundinnenschutzes mit dem Goldlevel zertifiziert.
Auch Oikocredit-Regionaldirektorin Tess Pilapil erklärt in einem Bericht des Kollegen Thomas Klatt im Deutschlandfunk:
We've been very selective in choosing our partners.
Wir sind sehr wählerisch in der Auswahl unserer Partner. In Kambodscha gibt es 84 Finanzinstitute. Wir arbeiten nur mit 9 zusammen. Sie müssen unseren strengen Kriterien entsprechen. Sie müssen eine Null-Toleranz gegen den Missbrauch von Kunden garantieren.
Zu den Partnern von Oikocredit gehören 3 der 6 größten Mikrofinanzinstitute in Kambodscha. LOLC, Amret und Prasak Microfinance, gegen die ein Beschwerdeverfahren bei der unabhängigen Ombudsstelle der Weltbank in Washington anhängig ist. LOLC und Amret arbeiten auch mit Invest in Visions zusammen. Die Vorwürfe? Ihre Vergabepraxis von Mikrokrediten führe unter anderem zu Landverlust und Kinderarbeit. Eingereicht wurde die Beschwerde im Namen von kambodschanischen Kreditnehmern von den beiden Menschenrechtsorganisationen Likado und Equitable Cambodia. Alle beschuldigten Mikrofinanzinstitute weisen die Vorwürfe zurück. Sie würden sich an die bestehenden Regularien der Zentralbank in Kambodscha halten und an Kundenschutzrichtlinien, die sie sich selbst auferlegt hätten oder ihnen Agenturen zertifiziert hätten, heißt es im Bericht. Allein Amret, Prasak Microfinance und die Satapana Bank, die 3 MFI, über die dieses Feature berichtet, haben zusammen mehr als 1 Million Gläubiger in Kambodscha. Alle beschuldigten MFI erhalten auch Mittel aus der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit der Bundesregierung.
All of our self-regulation, we receive full support from the central bank.
Bei unserer Selbstregulierung erhalten wir die volle Unterstützung der Zentralbank.
Keng Tongi, Sprecher der Cambodian Microfinance Association. Zu diesen Regulierungen gehören etwa die Überprüfung der Rückzahlungsfähigkeit eines Haushalts vor Abschluss eines Kreditvertrages, ebenso der Verzicht auf Beleidigungen, Drohungen und Gewaltanwendung.
So anybody who don't comply, of course they warn them.
Alle MFIs, die sich nicht daran halten, werden natürlich verwarnt. Ignorieren sie diese Warnung, werden sie von der Zentralbank bestraft.
What kind of punishment?
Was für eine Strafe?
The highest one will be license revoked, but it never happened. Normally after CMA warning, things change.
Die Höchststrafe ist der Entzug der Lizenz, aber das ist noch nie passiert. Normalerweise ändern sich die Dinge, wenn wir eine Warnung aussprechen.
Nali Piloj, die Sprecherin der Menschenrechtsorganisation Likado, glaubt daran nicht.
In Cambodia, self-regulation doesn't work. It's all about an industry trying to self-regulate itself.
In Kambodscha funktioniert die Selbstregulierung nicht.
Now, in a country again with all these indicators about corruption, patronage and all this.
Wie soll eine Branche sich selbst regulieren in einem Land voller Korruption und Vetternwirtschaft?
Es gibt viele viel zu viele Einzelfälle, wo in der Tat Familien extrem drunter leiden, dass sie verschuldet sind.
Der Entwicklungsforscher Frank Bliss hat 2022 mehr als 1400 Haushalte in Kambodscha zu ihrer Kredithistorie befragt. In einer Studie im Auftrag der Universität Duisburg und finanziert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ.
Ein Grundproblem, das wir gefunden haben, war eben die Übersaturierung des Marktes. Und das führt eben zu dieser verheerenden, aggressiven Werbung, was auch dazu geführt hat, dass viele Menschen, die nichts haben außer einem Landtitel, Kredite bekommen haben. Obwohl klar ist, dass sie diese Kredite eigentlich nach menschlichem Ermessen nicht zurückzahlen können. Ohne eben Kinderarbeit, Arbeitsmigration und sonst was, Landverkäufe. Und deswegen haben wir die Empfehlung abgegeben, Leute, wir brauchen nicht noch zusätzlich deutsches Geld oder zusätzliches Geld von ethischen Fonds.
Das Geschäft mit den Mikrokrediten boomt nicht nur in Kambodscha weiter. Noch nach der Veröffentlichung der Studie sind erneut knapp 9 Millionen US-Dollar über einen luxemburgischen Mikrofinanzfonds an kambodschanische MFI geflossen. Ein Fonds, der mehrheitlich aus staatlichen Geldern des BMZ und der KfW finanziert ist. 2010, während meiner Recherche in Bangladesch, waren weltweit 70 Milliarden US-Dollar als Mikrokredite im Umlauf. Heute sind es mehr als 150 Milliarden Dollar. Die Aussichten für Investoren sind gut. Bis 2026 könnte sich der Betrag erneut verdoppeln, schätzen Experten. Nach den Erfahrungen in Indien und Bangladesch und jetzt in Kambodscha stellt sich die Frage, welches Land im globalen Süden diese Form der extremen Ausbeutung wohl als nächstes treffen wird.
Ich musste ein Reisfeld in meiner Heimat verkaufen und habe trotzdem kein Geld. Als ich jung war, kann ich mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern Schulden gehabt hätten. Sie waren arm, aber hatten keine Schulden. Sie konnten überleben. Aber heute gibt es Mikrokredite. Ich habe Schulden und bin trotzdem arm. Ich kenne so viele Kollegen und Kolleginnen, denen es ähnlich geht. Es macht mich wirklich traurig, darüber zu sprechen.
Look at what people are spending the loan for.
Schauen Sie sich an, wofür die Menschen die Darlehen verwenden.
You know, the majority is health and education.
Viele geben das Geld für Gesundheit und Bildung aus.
And that should be provided by the government.
Bereiche, die von der Regierung bereitgestellt werden sollten.
Not from a loan.
Nicht durch einen Kredit.
In der Schuldenfalle. Ruin durch Mikrokredite in Kambodscha. Von Gerhard Klaas. Es sprachen Sigrid Burkholder, Judith Jakob, Sebastian Schlemmer, David Formweg, Bruno Winzen und der Autor. Ton und Technik Gunther Rose und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Christiane Habermals. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2023.